The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt kraftvoll in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 20. September und hier ist unser Pioneer Briefing Podcast, die Wochenendausgabe. Was für eine Woche. Selbst das Leben als Fernsehgesicht ist gefährlich. So klang Julia Ruß in der Reportagesendung Klar über die Asylpolitik in Deutschland.
Gegen eine spürbare Begrenzung stemmen sich in Deutschland viele Gruppen. Sie wollen keinerlei Einschränkung des individuellen Grundrechts auf Asyl. Ganz vorne mit dabei die Grüne Jugend. Sie bezeichnet sich als die progressivste Stimme in der Debatte. Und sie hat auch Einfluss auf die Gesamtpartei. Ich habe mit der Vorsitzenden gesprochen und ihr die Frage aller Fragen gestellt. Schaffen wir das?
Sie selbst hat es schon mal nicht geschafft, denn der NDR trennt sich jetzt von Julia Ruß und wird die Sendung Klar zwar weiter ausstrahlen, aber eben nicht mehr mit ihr. Tanit Koch, die ehemalige Bild-Chefredakteurin, tritt an ihre Stelle. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat gestern im Pioneer-Podcast den Fall klug nochmal aufgerollt. Julia Ruß zu Recht, zu konservativ, zu dies und zu das. Zumindest mal für den Norddeutschen Rundfunk. Denn hier segelt man gerne links der Mittellinie. Und insofern hat diese Arbeitsbeziehung zu Julia Ruß zu Unverträglichkeiten geführt. Der Betriebsarzt oder Apotheker empfahl hier offenbar eine sofortige Suspendierung der 31-Jährigen. Bei zu viel Provokation könnte ja ein Herzinfarkt eintreten. Das selbstständige Denken traut man beim NDR zumindest mal dem Zuschauer offenbar nicht mehr zu. Julia Ruß ist aber nicht die einzige TV-Journalistin, die in dieser Woche im Feuer stand. Auch Dunja Hayali vom ZDF hatte zu kämpfen. Im Heute-Journal vermeldete sie den Tod von Charlie Kirk. Der rechtspopulistische Aktivist war, wir erinnern uns, in der vergangenen Woche bei einer Diskussionsveranstaltung an einem Campus in Utah erschossen worden. Dunja Hayali hat darüber berichtet. Die Frage ist, hat sie als Nachrichtenjournalistin zu viel persönliche Meinung über das Opfer einfließen lassen?
Dass es nun Gruppen gibt, die seinen Tod feiern, ist mit nichts zu rechtfertigen. Auch nicht mit seinen oftmals abscheulichen, rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen.
Die einen sagen nein, alles richtig gemacht, Dunja. Von meinem Kollegen Jörg Thaddäus in unserem Podcast Hauptstadt, das Briefing, gibt's allerdings harsche Kritik.
Da kann Dunja Hayali natürlich sagen, dass sie das persönlich schockiert. Das interessiert mich aber nicht in ihrer Arbeit als Journalistin. Und das ist der Punkt dabei. Da gibt's auch wieder zwei Ebenen. Wir als Journalisten, so wie wir es hier bei The Pioneer versuchen, klappt nicht immer, wie das sowieso nicht immer klappt, was man sich da alles vornimmt. Aber wenn es klappt, dann sagen wir, das und das ist das Phänomen. Hier ist ein Mann, der wirft mit Bibelzitaten um sich, der hat sehr, sehr schroffe Positionen. Das ist Journalismus. Ich halte dazu eine Distanz. Wenn ich mich hinstelle ins ZDF und etikettiere jemanden als menschenfeindlich, dann muss ich als sprachsensibler Mensch auch wissen, dass der Begriff menschenfeindlich ist aus dem Vokabelheft der vielen woken Kinder. Den benutzen die wahnsinnig gerne, den benutzen die aus geringstem Anlass und sie denken, wie so oft, ganz wenig darüber nach. Dunja Hayali macht aus meiner Sicht, so sehr ich Dunja Hayali persönlich schätze, keinen guten Job an diesem Abend.
Dunja Hayali sah sich nach der Sendung massiven Anfeindungen ausgesetzt bis hin zu Morddrohungen. Sie hat sich danach selbst dann eine Auszeit in den sozialen Medien verordnet. Das ist ein von ihr bewusster Rückzug, aber ein Rückzug von oben angeordnet. Den gab es in dieser Woche auch in den USA, den Rückzug nämlich von US-TV-Legende Jimmy Kimmel. Auch er hatte sich in seiner Late-Night-Show über Charlie Kirk geäußert. Und zwar dahingehend, dass der Täter, This Kid That Murdered, einer von ihnen war. Einer aus Trumps MAGA-Bewegung zunächst und jetzt werde das Ganze, so Kimmel, von Trump instrumentalisiert.
This kid who murdered Charlie Kirk is anything other than one of them and doing everything they can to score political points from.
ABC hat daraufhin den Stecker gezogen, weil die Medienaufsicht und Partnersender sich beschwert hätten. Der Vorwurf, der Mörder eines Trump-Freundes wird als Trump-Gefolgsmann dargestellt und schon wirkt das Ganze wie ein Bruderkrieg innerhalb der Rechten. Aber so war es nun wirklich nicht. Der Täter fühlte sich als Linker, als Trump-Gegner. Also haben die drei Fälle, Julia Roos, Dunja Hayali und Jimmy Kimmel, etwas gemeinsam? Auf jeden Fall geht es überall um die Meinungsfreiheit. Und dass die Meinungsfreiheit immer nur für die eine Seite gilt, die andere soll doch bitteschön schweigen, abtreten, sich entschuldigen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Und am Ende dieser Art von Meinungsfreiheit, die man dem anderen immer vorzuenthalten versucht, tja, da gibt es mehr Polarisierung als vorher, sagt meine Kollegin Carina Mössbauer in ihrem Podcast Hauptstadt, das Briefing.
Die Tendenzen, die jetzt zu beobachten sind, sind natürlich schon, sagen wir mal, nicht gerade dazu befähigt, das Land jetzt zu einen und zu versöhnen.
Die Demokratie lebt aber doch durch den freudvollen Diskurs, vom Spaß an Rede und Widerrede. Wenn alle dasselbe sagen, weil alle dasselbe denken und fühlen, dann braucht man eigentlich ja auch die Demokratie nicht. Natürlich heißt Meinungsfreiheit nicht Morddrohung, Sendeverbote und Absetzungen. Aber, tja, so wie die Welt derzeit funktioniert, muss man wohl sagen, es muss wohl erst noch schlechter werden, bevor es wieder besser wird. Welche Konsequenzen aber hat das Attentat auf Charlie Kirk innerhalb der USA? Das hat meine Kollegin Chelsea Speaker mit dem ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel besprochen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts World Briefing, die gestern ganz frisch erschienen ist.
Was würden Sie sagen, welche Rolle die jetzige innenpolitische Situation in den USA nach dem Mord an Charlie Kirk bei der Gemengelage in der Ukraine spielt momentan? Kann sich Donald Trump damit beschäftigen oder wird er so eingebunden sein in diese innenpolitischen Zerwürfnisse zwischen rechts und links im eigenen Lande sein, dass er sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen können wird?
Amerikanische Präsidenten sind es gewohnt, neben der Innenpolitik sich auch für die ganze Welt zu interessieren. Das ist jetzt nicht so, da sitzt er ja nicht alleine im Weißen Haus und brütet vor sich hin, sondern da gibt es viele Leute, auch gute Fachleute, die ihn versuchen zu beraten. Und was die Innenpolitik angeht, muss man ja leider sagen, dass die Gegenwehr gegen das, was Trump da veranstaltet, relativ schwach ist. Also Gegenwehr jetzt nicht im Sinne von Aufständen auf der Straße, sondern politische Gegenwehr. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Das wäre so, als wenn in Deutschland jemand, der Hitler verehrt und irgendwie rassistische Sprüche im Internet von sich gibt, wenn der ermordet würde, wenn man ihn dann mit einem Staatsbegräbnis ehrt. So ähnlich ist das ja da in den USA, wenn er da mit der Maschine des Vizepräsidenten herangeflogen wird. Das war ein ziemlicher Radikalinski dort. Trotzdem gibt es keinen Grund, den zu ermorden, keine Frage. Die Reaktion darauf hat Donald Trump sofort ausgenutzt, um gegen die Demokraten vorzugehen, denen er vorwirft, sie würden solche Linksaktivisten und Linksterroristen unterstützen, was natürlich ein abenteuerlicher Vorwurf ist. Aber er nutzt das sofort für den innenpolitischen Kampf.
Außerdem sprechen die beiden in der aktuellen Folge des World Briefings auch noch über Putins Provokationen an der NATO-Ostflanke und Israels Krieg in Gaza und wie dieser die israelische Gesellschaft nachhaltig verändert. Wer eine pointierte und zugleich tiefgehende Analyse der aktuellen Weltlage in nur knapp 20 Minuten sucht, tja, hier findet er sie. Was war sonst noch Thema in dieser Woche? Die Emotionalität des Kanzlers. Natürlich Emotionalität in seiner Rhetorik. Nein, ich meine nicht diese hier.
Deutschland weiß um seine Verantwortung für Freiheit und Frieden in Europa.
In der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch, da ließ nämlich Friedrich Merz Emotionen und auch Esprit gleichermaßen vermissen. Nein, ich meine diese Szene hier.
Und Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Sie als Kind immer wieder diese eine Frage stellten, ob denn den Juden niemand geholfen habe, ohne ein Festhalten an der naiven Hilfserwartung des Kindes, wären wir doch als Menschen verloren.
Friedrich Merz mit tränenerstickter Stimme bei der Neueröffnung der Münchner Synagoge. Er zitiert aus den Erinnerungen der Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander, die in dem Moment auch anwesend war. Danach entbrannte eine Diskussion in den Medien. Hat Merz das Ganze kühl kalkuliert, nur gespielt, taktisches Manöver oder doch echte Emotion? Eine sehr fundierte Analyse dazu gab es in unserem Podcast Machtwechsel, den wir zusammen mit der Welt jede Woche veröffentlichen. Meine Kollegin Dagmar Rosenfeld, die Co-Herausgeberin von The Pioneer, präsentiert darin eine kleine Geschichte der Kanzlerträne.
Wenn man jetzt auf die Tränen des Kanzlers in der Synagoge blickt, dann haben die eine große mediale Beachtung gefunden, weil ein weinender, männlicher und in diesem Fall auch noch konservativer Regierungschef, das gibt es nicht alle Tage. Aber es hat es auch schon vor Friedrich Merz gegeben. Zumindest Kanzlertränen aus anderen Motiven. Also bei Gerhard Schröder zum Beispiel flossen 2004, es war die Hochphase der Agenda-Politik und er musste gezwungenermaßen den SPD-Vorsitz aufgeben und er hat auf einem Parteitag in Hannover sich von seiner Partei verabschiedet. Es war lange eine kämpferische Rede, aber als er dann über das Abschiednehmen vom Parteivorsitz gesprochen hat, da ist er ins Stocken geraten und hat wirklich mit den Tränen gerungen. Und anderthalb Jahre später bei seinem Zapfenstreich dann, als das Bundeswehrmusikkorps My Way spielte, da flossen erneut Schröder Tränen und auch Kohl hat bei seinem Zapfenstreich Wasser in den Augen gehabt. Aber ich finde, das sind Tränen, ja, selbstreferenzielle Tränen, Tränen der Rührung von sich selbst und um sich selbst.
Fakt ist, Emotion gehört zur Politik doch dazu. Die wütende Rede, die nachdenkliche Anmerkung und ab und zu eben auch die tränenerstickte Stimme. Der Politiker will ja nicht nur gehört, er will vor allem auch gemocht und am besten auch geliebt werden. Dafür muss er dem Volke nahbar sein. In den USA heißt das, wenn der Präsidentschaftskandidat zu kalt, zu hart daherkommt, we have to humanize the candidate. Apropos Politiker-Images. Wer es einem diesbezüglich nicht einfach macht, ist Björn Höcke. Der Thüringer AfD-Vorsitzende gilt als der Scharfmacher der AfD. Auf Bundesebene aber scheint er mittlerweile ziemlich kalt gestellt. Oder kommt da doch noch was? Mit der Frage und mit der Person Björn Höcke beschäftigt sich die Pioneer Cover Story am heutigen Samstag. Mein Kollege Jan Schröder hat sich dafür ausführlich mit Friedrich Schindler unterhalten. Friedrich Schindler wiederum hat die aktuelle Biografie Höcke, ein Rechtsextremist auf dem Weg zur Macht, verfasst und sich mit der Persönlichkeit, der politischen, aber auch eben der lebensweltlichen Herkunft von Björn Höcke befasst. Und er wollte schon auch wissen, ist das Thema Bundesvorsitz der AfD für Höcke wirklich vom Tisch, Friedrich Schindler?
Grundsätzlich wird er das versuchen, wenn er weiß, dass er da gewinnen könnte. Er will natürlich nicht verlieren. Björn Höcke hat zwar Wirkmacht entfaltet, hat auch seinen Teil dazu beigetragen, die AfD groß zu machen. Aber ich würde sagen, sein tatsächliches Ziel ist es eben, eine ethnisch möglichst homogene und völkische Gemeinschaft zu errichten und da selbst an der Spitze zu stehen, als derjenige, der das Ganze umsetzt.
Ich kann Ihnen die Björn Höcke Cover Story nur empfehlen, die tief in die Familie Höcke eintaucht und intensiv Höckes Zeit als Lehrer beleuchtet, bevor er beschlossen hat, Politiker zu werden. Und in diesem Zusammenhang sei Ihnen auch unser Podcast Der achte Tag an diesem Wochenende empfohlen. Denn Alef Turan hat da mit Leonie Pla gesprochen. Leonie Pla ist eine junge Frau, die sich mit ihrer Familie konfrontiert sieht, einer Familie, die durch die Bank weg AfD wählt. Und am Ende stand für Leonie Pla der Kontaktabbruch mit allen.
Hast du versucht, deine Eltern davon zu überzeugen oder sie sozusagen von dir zu überzeugen und von deiner Ansicht oder da den Dialog, vielleicht auch den Streit, die Auseinandersetzung zu suchen?
Ständig. Also es war ein dauernder Prozess, eigentlich ja ab so ein paar Wochen nach der Bundestagswahl, als ich dann auch das erste Mal irgendwie Kritik da in diese Richtung geäußert habe, bis zum finalen Kontaktabbruch, ging diese Schere eigentlich immer weiter auseinander, aber sie ging dann eben auch sehr, sehr schnell noch deutlich weiter nach rechts bei meiner Verwandtschaft, als sie bei mir nach links ging.
Das heißt, du hast das Gefühl gehabt, deine Familie radikalisiert sich mit der AfD.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich in den ersten Jahren schon von einer Radikalisierung sprechen würde, aber der Rechtsruck auch innerhalb der Familie hat auf jeden Fall stattgefunden. Und allerspätestens über die Corona-Jahre war es eine massive Radikalisierung. Also es ging dann eben nicht mehr nur um abstrakte politische Konzepte. Es ging nicht mehr nur darum, mal hypothetisch über Steuersätze oder, weiß ich nicht, Sicherheitspolitik oder sowas zu sprechen, sondern es ging irgendwann nur noch um die. Und die Gruppen waren immer irgendwie anders als man selbst.
Aleph bespricht mit Leonie Pla die Lage. Wie halte ich überhaupt einen solchen Kontaktabbruch mit der Familie aus? Sollte ich nicht im Gespräch bleiben, versuchen zu überzeugen, immer wieder, auch wenn es aussichtslos aussieht? Es ist ein behutsames Gespräch, das meine Kollegin da geführt hat. Ein Gespräch, welches durch die Konfliktlinien unserer Gegenwartsgesellschaft navigiert. Ein Mann, der weiß, was hier gemeint ist, ist Sven Schulze, der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, der jetzt Ministerpräsident werden möchte, als Nachfolger von Rainer Haseloff. Ein Jahr hat er noch Zeit, um sich bekannt, beliebt und überhaupt zu machen. Unsere Carina hat mit ihm gesprochen. Ich habe ihn bei dieser Gelegenheit im Studio auch kennengelernt. Sympathischer Typ, muss ich sagen, zupackend, erdig, kann was werden. Und auch er setzt auf Kontaktabbruch mit der AfD. Im Podcast von Carina und Jörg sagt er das Folgende.
Sie haben sich ja ganz klar positioniert, keine Koalition mit der AfD. Wie sicher sind Sie, dass die Front da in Ihrem Landesverband geschlossen steht?
Ja, da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Denn was mir viel wichtiger ist, ist das, was ich ab und zu in Berlin höre. Dass man sagt, naja, vielleicht müsste man denen mal irgendwo die Chance geben, zu zeigen, dass sie nichts hinkriegen, dass sie es nicht können.
Die Entzauberung.
So, diese Entzauberung, über die man spricht. Und da sage ich ganz entschlossen, nicht mit mir und nicht mit Sachsen-Anhalt. Ich lasse mein Land nicht zu einem Experimentierfeld verkommen, wo diejenigen, wo ich weiß, sie können es nicht, und wo ich weiß, denen sollte man ein Land nicht überlassen, sich auch austoben können, nur damit man in ein, zwei oder drei Jahren sagen kann, seht ihr, es hat nicht funktioniert. Und mit mir wird es das nicht geben.
Ich hoffe, Ihr Wochenende ist nicht von Kontaktabbruch, sondern von Kommunikation geprägt. Es wird nochmal richtig Sommer in Deutschland. Also wünsche ich Ihnen ein sonniges Wochenende. Wir bei The Pioneer werden tatsächlich durcharbeiten. Der Carsten Linnemann hätte seine Freude an uns.
Einfach mal arbeiten und machen.
Denn am kommenden Mittwoch startet unsere My Way, das Unternehmerfestival im Berliner Westhafen mit knapp 1500 Menschen. Wir sind zu 99% ausgebucht und ich freue mich jetzt schon, Sie dort sehen, begrüßen, mit Ihnen lernen und feiern zu dürfen. Alle Infos und Tickets gibt's in den Shownotes, genau wie die Links zu allen Podcasts, aus denen Sie heute Morgen die Ausschnitte gehört haben. Es grüßt Sie von der Pioneer 2 auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.